Audio Now.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Sebastian Witte und ich spreche heute mit Martin Scheufens. Martin, du hast mir gesagt, dass du heute mit mir über Schmuck-Eremiten reden möchtest. Also bei Menschen, die mit Schmuck zu tun haben, denke ich vielleicht an Perlentaucher, Goldschmiede oder Designer. Aber Schmuck-Eremiten? Also davon habe ich tatsächlich noch nie gehört. Was bitteschön hat es damit auf sich?
Hallo Sebastian erstmal. Ja, als ich dieses Wort zum ersten Mal gelesen habe, bin ich auch drüber gestolpert. Es ist eine Berufsgruppe und ich habe sie entdeckt damals, als ich noch für unser Geschichtsmagazin PM History gearbeitet habe. Und damit weißt du schon mal, in welche Richtung es geht. Wir sind nämlich in der Geschichte. Die Schmuckeremiten hatten auf den ersten Blick den tollsten Job der Welt. Sie wurden fürs Nichtstun bezahlt.
Okay, also jetzt werde ich neugierig. So einen Job hätte, glaube ich, jeder gern. Wo, Martin, kann ich mich dafür bewerben?
Ich bezweifle, dass es den Beruf heutzutage gibt, wobei prinzipiell man kann ihn auch immer noch ausführen. Du bräuchtest nur einen reichen und einen etwas exzentrischen Mäzen, der dich eben fürs Nichtstun bezahlt. Und so etwas gab es tatsächlich im England des 18. Jahrhunderts. Adlige, aber auch reiche Bürger legten sich damals immer größere Parks an, mit denen sie ihre Mitmenschen beeindrucken wollten. In diesen Parks gab es künstliche Grotten, künstliche Serpentinen, künstliche Seen. Ja, die haben richtige Landschaften aufgebaut, die nach verschiedenen Kontinenten aussahen. So eine Welt im Kleinen, eine künstliche Welt bei sich zu Hause. Doch dieser künstlichen Welt fehlte etwas ganz Wichtiges. Sie war leblos, es fehlten die Menschen, die in ihr lebten. Und um also ihren Park so den richtigen letzten Schliff zu geben, das Gefühl der weiten Welt, stellten die Adligen und Reichen daher Menschen ein, die im Park als Eremit lebten.
Come on, das ist doch echt verrückt. Und was ganz anderes, was eigentlich ein Eremit lebt. Ich meine, der lebt doch fern von den Menschen, entzieht sich der Gesellschaft.
Ja, da hast du absolut recht. Das war alles eine riesige Show. Diese Menschen waren Dekorationsobjekte. Daher auch der Name. Sie heißen Schmuckeremit, weil sie eben keine richtigen Eremiten sind, sondern so ein schmückendes Detail. Es gibt aber auch noch einen anderen Namen dafür, nämlich den Ziereinsiedler. Denn das waren Menschen, die nur aus Zierde den Einsiedler spielten.
Ziereinsiedler. Also der Begriff gefällt mir allerdings auch sehr gut. Wie lebte es sich denn so als Ziereinsiedler?
Es war schon ein sehr kurioser Beruf und ein sehr kurioses Leben, das die hatten. Diese Männer, es waren natürlich meistens Männer, die hausten in Höhlen oder in Baumhäusern. Und zu festgelegten Tageszeiten mussten sie dann heraustreten und sich dann den Parkbesuchern zeigen. Unter einem Baum lagen sie dann oder sie stellten sich in vorteilhafter Pose am Teich. Wie es sich damals so als Ziereinsiedler lebte, davon berichtet eine Annonce, die noch überliefert ist. Die ist von 1763 und sie stammt von einem Landadligen namens Charles Hamilton. Und der suchte einen Schmuckeremiten für seinen Paynes Hill Park in der Nähe von London. Und in dieser Annonce haben wir eine richtige Berufsbeschreibung. Was waren also die Anforderungen? Erstens, der Ziereinsiedler musste ein wollenes Gewand tragen und er durfte sich unter gar keinen Umständen die Haare, den Bart oder die Nägel schneiden.
Oh Gott, das ist ja regelrecht ekelhaft.
Okay, ich sehe, du wärst wahrscheinlich schon mal nicht für diesen Beruf gemacht. Ja, aber so stellte man sich halt damals einen Eremiten vor. Das sollte halt ein Mensch sein, der von allen gesellschaftlichen Zwängen befreit ist, der sich also auch nicht wusch.
Auch das noch? Nee, also das wäre wirklich nichts für mich. Was steht denn noch so in der Annonce?
Es steht drin, dass die Eremiten eine Ausstattung erhielten. Neben Getränk und Nahrung, was ja selbstverständlich ist, bekamen sie folgende Gegenstände. Eine Bibel, eine Brille, eine Fußmatte, ein Strohsack als Kissen und ein Stundenglas als Zeitmesser.
Okay, strange. Und was sollten jetzt diese Gegenstände?
Das Ganze war ja Show und die Leute waren Schauspieler und das Ganze, diese Objekte waren eben Staffage. Sie hatten alle ihre eigene Symbolik. Der Eremit sollte als Denker auftreten. Deswegen brauchte er eine Bibel und eine Brille. Und er sollte sich tiefsinnige Gedanken über das Leben und den Tod machen. Oder zumindest so wirken, als ob er das täte. Und deswegen hatte er auch dieses Stundenglas, denn das Stundenglas war ein Symbol für den Tod.
Echt verrückt. Aber Martin sagt, war der Job wenigstens gut bezahlt?
Ja, das war tatsächlich. Also die Bezahlung steht in einer Annonce, beträgt 100 Pfund im Jahr. Und jetzt muss man das mal in Relation setzen. Eine Gouvernante verdiente damals nur halb so viel. Man muss sich jetzt vorstellen, im Schloss arbeitete die Gouvernante, hatte die ganze Zeit die Kinder um sich herum, musste sich um sie kümmern und sie erziehen, während der Schmuckeremit im Park draußen saß und faulenzte und dafür das doppelte Gehalt bekam. Allerdings, die Person, die sich auf diese Annonce von Mr. Hamilton bewerben sollte, sollte sich für gleich 7 Jahre auf einmal verpflichten. Und zu den Vorgaben zählte auch, dass die Person eben nicht das Grundstück von Mr. Hamilton verlässt und dass sie auch kein Wort mit dem Diener oder mit den Besuchern sprach.
Wow, also irgendwie doch ein ziemlich harter Job. Also keineswegs 9-to-5, so wie wir das heute kennen. Ich meine, diese Schmuckeremiten, die konnten ja überhaupt kein normales Leben mehr führen. Also ich glaube, ich will diesen Job jetzt endgültig nicht mehr. Was ich aber immer noch nicht so richtig verstehe, ich meine, was du da beschreibst, was der alles tun sollte, das klingt einfach zu verrückt. Wozu das Ganze? Was sollte das?
Die Schmuckeremiten sollten das nachstellen, was sich die Menschen damals oder zumindest die Oberschicht in England unter einem natürlichen, freien Leben vorstellte. Das war aber eine ganz komische, krude Mischung. Da gab es verschiedene Bilder drin. Also zum einen die Vorstellung von Diogenes, diesem griechischen Philosophen, der den ganzen Tag in der Tonne hockte und dann über die Welt nachdachte und der, als dann Alexander der Große vorbeikommt und sagt, du hast einen Wunsch frei, bloß sagt, geh mir aus der Sonne. Das war so das eine Vorbild. Es gab aber auch noch ein anderes Vorbild und das war diese Vorstellung der angeblich unzivilisierten Menschen in der neuen Welt. Diese Naturvölker, die angeblich den ganzen Tag nichts machten und die von Kultur und Sorge scheinbar befreit waren. Das war natürlich völlig falsch und völlig verrückt, aber man muss in dieser Sehnsucht der Menschen, der Europäer, sich damals auch mal vorstellen, auch die litten damals schon unter Hektik, unter Stress, unter diesen anstrengenden Konventionen, unter den ganzen Forderungen der Gesellschaft. Und deswegen gab es so eine Gegenbewegung in England, diese Sehnsucht auszubrechen, frei zu sein, keine Sorgen zu haben, keine Pflichten, einfach in die unberührte Natur gehen zu können und in aller Ruhe über das Leben nachzudenken. Und naja, wenn man als Adliger nicht die Möglichkeit hatte, so aus diesem ganzen Konstrukt heraus auszubrechen, dann bezahlte man halt jemanden, der genau das für einen tat und dem man dabei zuschauen konnte.
Okay, verstehe. Also im Grunde fühlten die sich nicht viel anders als wir uns heute. Stress, Hektik, die vielen Verpflichtungen, die anstrengende Welt der Gesellschaft. Das gleiche Phänomen beobachten auch wir ja. Viele sehen sich nach Ruhe, zurück in die Natur zu gehen, ein einfacheres, ursprünglicheres Leben zu führen. Aber eines, das vermutlich nie wirklich einfach war. Sag mal, war das denn eigentlich weit verbreitet damals mit den Schmuckeremiten? Gab es sowas auch in Deutschland?
Also eine ganz große Sache war das jetzt nicht. Das war auch schon damals skurril und bestaunenswert. Deswegen wurde auch darüber geschrieben. Aber ja, das gab es auch in Deutschland. In Hannover, im Stadtteil Marienwerder, gibt es heute noch den Hinüberschen Garten. Und dort stehen immer noch die Überreste einer Ziereinsiedlerhütte. Und du als Hamburger kennst vielleicht den Flottbecker Garten. Und dort gab es 1795 auch einen Schmuckeremiten.
Wahnsinn, davon hatte ich auch noch nie gehört. Wann endete das?
Das endete so im frühen 19. Jahrhundert. Und es gibt zwei Erklärungen dafür, warum das endete. Und die sind widersprüchlich. Auf der einen Seite wurde damals in England die Sklaverei abgeschafft. Und man hielt es nicht mehr zeitgemäß, so Menschen für sich arbeiten zu lassen und sie ja geradezu zu halten in so einem Park. Die andere Erklärung ist eigentlich genau das Gegenteil und sie beschreibt ein ganz, ganz fürchterliches Phänomen der damaligen Zeit, nämlich die Völkerschauen. Damals wurden Einwohner der Kolonien zwangsverschleppt und nach Europa gebracht und sie wurden in Zoos ausgestellt. Und dort konnten dann die Europäer, die in Anführungszeichen echten Wilden, direkt begaffen und bestaunen. Und deswegen braucht es halt keine Schauspieler mehr. Deswegen starb dann zu dieser Zeit der Beruf als Schmuckeremit aus. Überlebt hat nur im Englischen der Begriff Ornamental Hermit. So werden immer noch Exzentriker in England genannt.
Martin, vielen Dank für diese echt skurrile Geschichte. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich zumindest habe mich entschieden, ich bleibe bei meinem Job. Wir hören uns also hoffentlich bald wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Zum Schluss möchte ich euch noch einen Podcast aus meinem Netzwerk empfehlen. Und dafür lasse ich am besten die Podcaster selbst zu Wort kommen.
Hallo, wir sind Vater, Tochter, Weltgeschehen. Wie der Name schon sagt, sind wir Vater, Andreas.
Das bin ich.
Und Tochter, Olivia.
Olivia, genau.
Ich.
Und wir reden so ein bisschen über das Weltgeschehen, was so gerade anliegt und aktuell ist natürlich. Und dann gibt es natürlich auch immer die besten Anekdoten aus dem Privatleben. Überwiegend natürlich von Olivia, weil die erlebt einfach mehr als ich.
Würde ich jetzt nicht so sagen. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal reinschaltet und uns zuhört. Und unseren Podcast findet ihr auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Audio Now.